Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tagesanbruch, die Diskussion, dieses Mal für das Wochenende vom 27. September 2025. Ich bin Carsten Janz, leitender Redakteur im Team Report und Recherche hier bei T-Online. In unserer heutigen Folge gehen wir auf die Suche nach der Ungleichheit in unserer Gesellschaft und was sie mit uns macht. Es ist eine der am heftigsten geführten Debatten der Stunde. Wer hat wie viel Vermögen? Geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander? Welche Folgen hat das für unsere Gesellschaft und inwieweit ist eine wachsende Ungleichheit möglicherweise auch für den Aufstieg der AfD verantwortlich? Dazu haben wir eine der Expertinnen zum Thema Ungleichheit eingeladen, Martina Linatas. Sie ist Ungleichheitsforscherin, hat zu diesem Thema promoviert und hat die klare Position, dass es eine der Kernaufgaben der Politik sein muss, die Ungleichheit in den kommenden Jahren zu reduzieren. Sonst drohen dramatische Folgen. Schön, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind. Liebe Frau Linatas, erstmal schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns, dass Sie heute hier zu uns ins Studio gekommen sind, damit wir über Ihr Herzensthema sprechen können, nämlich die Ungleichheit. Hallo erstmal.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und wir sitzen hier aber nicht alleine. Mit uns im Studio sitzt auch unser Politikchef Christoph Schwennicke. Christoph, das weiß ich als Mitarbeiter sicher, vertritt in einigen Punkten deutlich andere Ansichten an Frau Linatas. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du hier bist und wir vermutlich eine, sagen wir mal, lebendige Diskussion haben werden. Hallo Christoph.
Ja, hallo Frau Linatas, hallo Carsten. Gucken wir mal, wo sie uns hinführt, die Debatte.
Ja, genau. Wir lassen aber natürlich Frau Linatas erstmal das erste Wort. Frau Linatas, eine entscheidende Frage, die wir im Vorwege auch diskutiert haben, nämlich gibt es Freiheit und unsere Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, die ja im Kern auch als erfolgreich bezeichnet werden kann, ohne Ungleichheit?
Ich denke, man muss ganz groß unterscheiden zwischen den Begriffen Ungleichheit und Unterschieden. Also eine Freiheit ohne Ungleichheiten, wenn wir jetzt aber so von Ungleichheiten sprechen im politikwissenschaftlichen Sinne, ja. Also wir haben Unterschiede in der Bevölkerung, ne? Wir sitzen hier, zwei Männer, eine Frau, dass wir unterschiedlich sind, ist klar. Aber dass jetzt diese Unterschiede vom Geschlecht bereits einen Einfluss darauf haben, statistisch betrachtet, was ich für ein Einkommen, was ich für ein Vermögen erzielen werde, nämlich wahrscheinlich ein geringeres als Sie zwei, das ist eine Form von Ungleichheit, die jetzt nicht unbedingt mit Freiheit was zu tun hat. Deswegen bin ich da mal sehr vorsichtig, wenn ich so die Sachen einfach in einen Topf werfe und nebeneinander stelle.
Okay, also keine einfache Antwort, aber Christoph, was sagst du? Ungleichheit ist für dich gar nicht so unwichtig, oder?
Ja, ich glaube, Ungleichheit ist A, in mancherlei Hinsicht unvermeidlich und B, vielleicht auch in mancherlei Hinsicht gar nicht schlecht. Aber ich würde gerne anknüpfen an dem, was Frau Linatas gesagt hat, nämlich die Unterscheidung zwischen Unterschieden und Gleichheit. Und ich würde gerne auch bei der Gleichheit nochmal unterscheiden. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, dass das steht in unserem Grundgesetz, das steht in allen Gründungsdokumenten der westlich aufgeklärten Demokratien, dass der Mensch gleich ist. Das heißt, dass er die gleichen Rechte hat, dass er die gleiche Würde, das Recht auf die gleiche Würde hat. Das ist aus meiner Sicht unbestritten. Das heißt aber noch lange nicht, dass er in seinen Fähigkeiten, er oder sie, in den Fähigkeiten identisch ist. Denn ich habe mich einigermaßen achtbar als Journalist durchs Leben geschlagen, aber als Violin-Virtuose wäre aus mir nichts geworden. Also es gibt Anlagen, die sind eben da. Und die hat der eine mehr und die andere weniger. Wenn jemand 2,10 Meter ist, ist die Wahrscheinlichkeit, also eher so die Statur von Carsten Janz, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie eine tolle Basketballspieler wird groß. Wenn ich nur 1,65 bin, dann ist es schwieriger. Da muss ich mich ganz schön anstrengen und strecken, um vielleicht noch ein Center zu werden. Und ich sträube mich einfach dagegen zu sagen, alle sind in jeder Hinsicht gleich. Nein, das sind sie nicht. Das ist eine Illusion. Und bevor ich jetzt zu lange rede, nur ein Punkt noch. Tatsächlich glaube ich, dass ein Stück weit Ungleichheit und auch das Bestreben, das zu verändern aus individueller Sicht, zu unserer freiheitlichen Grundordnung gehört und auch zu dem System, auf das wir uns verständigt haben, nämlich dem Kapitalismus.
Wenn ich da einhaken darf, ich gehe da volle Kanne mit. Wir haben das ja auch in Artikel 3 Grundgesetz, ne? Also eben diesen Gleichheitssatz auch. Und trotzdem sehen wir ja aber, dass es in der Realität anders aussieht. Also dass wir durchaus diese Ungleichheiten zum Beispiel zwischen Geschlechtern haben, dass immer noch eine rassistische Zuschreibung einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat und so weiter und so fort. Wir könnten das jetzt durchklicken, das ist aber langweilig. In jedem Fall
machen wir, glaube ich, schon auch gerne an der
anderen Stelle. Ja, gut, ich meine, Im Sinne von, es gibt dann noch die Religion und die sexuelle Orientierung. Das sind so noch weitere Facetten, ob man mit oder ohne Behinderung ist. Aber die Sache ist ja nun die, wenn wir jetzt uns diese Ungleichheiten anschauen, dann kann man unterscheiden nach diesen horizontalen, die finden wir in Artikel 3, und nach den sogenannten vertikalen Ungleichheiten, also arm und reich, die Schere dazwischen. Und was ich immer sehr problematisch finde, und das ist auch das Thema, zu dem ich forsche, ist, wenn wir eben durch diese sozialen Ungleichheiten, und da gehört auch Klasse dazu, also in welche Familie werde ich auch hineingeboren? In einen Akademikerhaushalt, ja oder nein? Und in einen Haushalt mit sehr vermögenden Eltern, ja oder nein? Habe ich Glück oder Pech in der sogenannten Spermalotterie? Hat auch einen Grund, dass ich nicht von der Geburtenlotterie spreche, sondern von Sperma. Ist nämlich auch eine Genderfrage. Und wenn es zunehmend darauf ankommt, in welche Familie ich hineingeboren werde und eben nicht darauf, bin ich fleißig, bin ich schlau, mache ich was mit meinen Talenten, dann wird es problematisch.
Also es tut mir leid, Carsten, aber ich muss gleich widersprechen. Denn erstens finde ich es schon aus der Gleichbehandlung der Geschlechter heraus sinnvoller, dann auch von einer Eizellenlotterie zu sprechen und nicht nur von einer Spermienlotterie.
Das hat mit einer Studie zu tun.
Können Sie gerne gleich noch mal was dazu sagen. Aber erstmal ist es natürlich für mich unbestreitbar, dass es einen Unterschied macht, ob dieses Spermium mit jener Eizelle verschmilzt, als jenes mit dieser. Deswegen sind wir noch lange nicht im Bereich, in den sich dummerweise auch andere schon mal verirrt haben. Aber das ist, glaube ich, unbestreitbar. Ich könnte auch von einer Standortlotterie sprechen. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich im Sudan geboren werde oder in Norwegen. Meine Ausgangsvoraussetzungen sind, würde ich mal behaupten, im Schnitt in Norwegen ungleich besser. Und darauf will ich nur hinaus. Das können wir nicht irgendwie wegreden. Das ist da und es werden auch Sie und alle, die sich zu Recht um die bekämpfbaren Ungleichheiten bemühen, beziehungsweise deren Abbau nicht ändern können.
Aber dann definieren wir doch jetzt mal ein bisschen. Was sind die Ungleichheiten oder die Ungleichheit vielleicht, die Sie in Ihrer Forschung am meisten angucken, was für Sie einfach die wichtigste Ungleichheit ist, über die wir dann sprechen sollten?
Die Forschung, zu der ich dann auch beitrage und die ich mir vor allem anschaue, ist tatsächlich die Schere Arm-Überreich. Und da geht es mir vor allem um die Vermögensungleichheit. Da muss man ja auch nochmal unterscheiden bei diesen wirtschaftlichen Ungleichheiten. Es wurde in den letzten vielen Jahren, wirklich Jahrzehnten, wenn überhaupt von Ungleichheit die Rede war, von Einkommen geredet. Da ist Deutschland ja aber im Mittelfeld der Industrieländer. Das ist gar nicht weiter wild. Wenn es um die Vermögensungleichheit geht, dann wird's krass. Ja, und da können wir uns ganz viele verschiedene Indikatoren angucken und Vergleiche anschauen und Perzentil, bla bla bla. So, es ist egal, was man sich anguckt, die Vermögensungleichheit in Deutschland ist immer krass und es gibt nämlich deswegen auch Spermalotterie. Eine wunderbare Studie, die heißt MillionärInnen unter dem Mikroskop vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung von Schröder und anderen. Und die haben sich wirklich genau angeschaut, wie sehen eigentlich die MillionärInnen in Deutschland aus? Und haben festgestellt, es sind vor allem ältere Menschen, es sind weiße Menschen, es sind Männer. Fast 70% der Millionäre sind Männer und sie stammen aus Westdeutschland. Und deswegen sind auch Fragen von Vermögen, ich finde den Punkt super, den Sie gerade gemacht haben. Es ist total entscheidend auch, in welches Land wird man geboren. Ne? Und das ist auch wieder ein Faktor, auf den hat man keinen Einfluss. Und diese strukturellen Faktoren, auf die man also keinen Einfluss hat, die aber so bedeutend sind, das ist das, was mich interessiert.
Okay, aber nun, wenn man jetzt auf Ihre Biografie guckt, sind Sie ja eigentlich das beste Gegenbeispiel dafür. Kann man sagen, also Sie haben selbst auch häufig darüber gesprochen, dass Sie in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen sind, nicht diese Möglichkeit hatten, die Sie dann zum Beispiel wohlhabenden oder eben überreichen, wie Sie es nennen, Menschen zusprechen. Und Sie touren jetzt gerade durch Deutschland, sitzen in Talkshows, reden über Ungleichheit, sind erfolgreiche, schreiben Bestseller und haben es ja eigentlich geschafft.
Ja, ich freue mich auch darüber und ich freue mich auch über jede einzelne Anekdote, die mir auch von anderen Menschen erzählt oder an mich herangetragen wird, aber ich kenne ja die Statistiken, ich kenne ja die Daten dazu. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und was auch entscheidend noch hinzu kommt in meiner eigenen Biografie, ich kenne ja auch die Geschichten von anderen Menschen, mit denen ich groß geworden bin, von meiner Familie. Menschen, die sich ebenfalls sehr, sehr angestrengt haben, das Beste gegeben haben, aber nicht so viel Glück und Solidarität erfuhren, wie ich es tat. Also ja, es gibt diese Erfolgsgeschichten und glücklicherweise zähle ich mich dazu und auch meine Eltern, aber ich kenne auch unzählige und das ist auch so eine Sache, wir hören ja auch gerne diesen Menschen zu, die Erfolg hatten, ne? Also wir hören dann eben dieser einen Person zu und fragen, und wie war das bei dir damals, wie ist das alles abgelaufen? Ich kann auch ganz viele tolle, spannende Anekdoten erzählen, aber wir sprechen nicht allzu häufig mit den VerliererInnen.
Glauben Sie denn tatsächlich, es wäre nämlich, also da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen, dass diese Betoniertheit sozusagen in der Herkunft oder auch im Geschlecht, ja, dass diese Betoniertheit nicht auch schon abgenommen hat? Also es gibt eine Partei, die steht im Moment nicht so wahnsinnig gut da mit ihren, weiß ich nicht, 14-15%, die SPD, die deren ganze Genese, deren ganzes Entstehen darauf gründet, dass sie sich da um mehr, jedenfalls mindestens mal Chancengerechtigkeit bemüht hat und, glaube ich, auch da Erfolge erzielt hat. Also sehen Sie denn da wenigstens, wenn ich mich jetzt in Ihre Schuhe stelle, irgendwie eine Entwicklung hin zum Besseren? Das hört sich alles so betoniert an bei Ihnen, als ob alles immer noch schlimmer würde. Das kann ich nicht sehen. Es ist, Carsten hat ja das Beispiel mit Ihnen selbst gebracht. Mag sein, es kann alles immer noch besser sein und mehr Frauen sollten diese Wege aufzeigen wie sich selbst, aber wir sind doch da auf einem Wege der Besserung oder nicht jedenfalls in dem Kulturkreis, in dem wir alle unterwegs sind.
Ich würde es mir wünschen. Und wir hatten diese Phase auch. Wir hatten noch eine Phase, in der man in Deutschland durchaus davon sprechen konnte, dass die eigene Herkunft nicht ganz so entscheidend war. Dass es auch dann, ich würde, Sie sind ja ein Stückchen älter als ich.
Das ist, dürfen Sie ruhig sagen.
Das ist gerade die Generation.
Ein ganzes Stückchen, ja.
Ja, also so viel. Naja, komm, egal. Ja. auf jeden Fall meine Elterngeneration, die. Da haben wir das auch noch gesehen, dass wir wirklich auch, wenn wir uns Vermögen anschauen, ein Großteil der Vermögen selbst erarbeitet wurde. Und man häufig angetroffen hat Menschen auch, die in der ersten Generation AkademikerInnen waren. Aber wenn man sich dann die Daten anschaut, also zum Beispiel, wie setzt sich Vermögen in Deutschland zusammen, dann ist die Tendenz hin zu einer Erbengesellschaft immer steigender. Und das ist, wie ich finde, sehr bedrohlich, weil wir aktuell wieder auf einem Stand sind, wo wir vor über 100 Jahren waren, bevor es mit der Demokratie losging. Also wir sind, Stand heute, bereits eine Erbengesellschaft, Tendenz steigend. Und deswegen ist es halt auch so schwierig, dann weiterhin von einer Leistungsgesellschaft zu sprechen und davon, dass die Situation besser wird, wenn eben Stand heute und auch mit Ausblick darauf, weil wir momentan keine politischen Instrumente in die Hand nehmen, um das zu ändern, es wirklich zunehmend entscheidend ist, ob ich eines Tages eine Erbschaft oder Schenkung erhalte.
Wie sehen denn da die Zahlen aus? Also wo sehen Sie denn zahlentechnisch die größten Ungleichheiten? Sie haben jetzt tatsächlich eher das Vermögen angesprochen, weniger das Einkommen. Wie sehen denn so die Vermögensstrukturen in Deutschland aus?
Wir hatten eine Achterbahnfahrt. Also wir haben angefangen um den Beginn des 20. Jahrhunderts herum, da war der Anteil von Erbschaften und Schenkungen am Gesamtvermögen bei etwas über 60%. Keine Frage, kein Problem, war ja auch Monarchie, alles fein. Na, also ist okay, dass dann entscheidend ist, was man so als Familienmitglied an Vermögen auf dem Weg mitbekommt. Und dann ist das aber stark gesunken. Der Anteil von Erbschaften und Schenkungen am Gesamtvermögen ist runtergegangen auf 22%. Das heißt, 4/5 war wirklich selbst erarbeitet, war die eigene Leistung. Und jetzt sind wir bei wieder über 50%, Tendenz steigend. Und wenn man sich das anguckt in der Vermögensverteilung, dann ist der Anteil von Erbschaften und Schenkungen immer größer, je höher wir auch nach oben gehen. Also je reicher man ist, es gab jetzt im Juni neue Zahlen von Forbes, die haben sich das international, also Länder international angesehen und verglichen. Und da ist Deutschland auf Platz 1 aller Länder, wenn es um die Milliardenvermögen geht. Dass nämlich 75% aller Milliardenvermögen vererbt oder verschenkt werden. Michael Hartmann, Elitenforscher von Deutschland Nummer 1, der spricht gar von 80%.
Okay. Sie nennen auch immer wieder Beispiele. Es gibt zwei Deutsche, die mehr als die andere Hälfte der Bevölkerung, die ärmere Hälfte der Bevölkerung haben, also mehr als 42 Millionen Deutsche. Das ist immer sehr plakativ, geht dann auch gut in den Kopf. Ist es vielleicht ein bisschen trotzdem zu kurz, also ist das, es gibt diese zwei, aber das heißt ja nicht, dass es quasi so eine ganze Struktur sein muss.
Naja, wenn wir uns eben anschauen, die Zahlen, wir kennen ja auch die Zahlen zu Menschen, die in Armut leben, wir kennen auch die Zahlen der Millionäre und der Milliardäre in Deutschland, dann sehen wir, dass leider beide Zahlen jeweils zunehmen. Also sowohl Armutsbetroffene werden eine zunehmend größere Gruppe, als auch Menschen, die sehr große Vermögen haben. Zum Beispiel hat mittlerweile Deutschland knapp 4.000 Menschen, die über mindestens 100 Millionen Euro verfügen. Letztes Jahr waren wir nicht bei 3.900, sondern bei 3.300. Und wenn man sich so die Reichenliste des Manager-Magazins anguckt, dann werden es auch jedes Jahr mehr Milliardäre und der Anteil von selbst erbrachter Milliardenleistung nimmt auch ab.
Also bei aller Begeisterung für den Autor, den ich gleich zitiere, hört sich das für mich alles trotzdem ein bisschen wie im hessischen Landboten von Georg Büchner an. Also Krieg den Palästen, Friede den Hütten. Erstmal ist niemandem etwas vorzuwerfen, finde ich, wenn er oder sie viel Geld verdient. Und Da kann man sich die Frage stellen, ist das, was er oder sie da tut, wirklich so viel Geld wert? Aber das, darüber haben wir nicht zu richten, leider. Vielleicht würden wir das dann anders justieren, aber das ist eben das Spiel der Kräfte in einem Markt. Ich gebe Ihnen aber an einem Punkt recht, ausdrücklich, und habe da selber auch eine Lernkurve, so nenne ich es mal, weil ich früher immer dachte, wieso denn diese Vermögensbesteuerung, Erbschaftsbesteuerung und so weiter, das ist doch alles Geld letzten Endes oder Geldäquivalent, das schon mal besteuert wurde. Dieser Gedanke ist Unsinn, weil alles ist schon mal besteuert worden und wird auch wieder besteuert. Also von diesem Gedanken muss man sich lösen. Das ist ein zu billiges Argument derjenigen, die es haben, sich dahinter zu verstecken. Nur, und wir haben ja diese Diskussion gerade, das wird interessant sein in der großen Koalition, oder sagen wir schwarz-roten Koalition, wie es ausgeht, dass einerseits starke Reformen notwendig sein müssen auf der sozialen Seite. Davon bin ich auch fest überzeugt. Ich hätte aber, um das Ihnen zu konzidieren, überhaupt nichts dagegen, wenn die beiden Koalitionäre einen Modus finden würden, in dem man auch stärker an Vermögen und Erbschaften rangeht. Wenn wir uns denn jetzt... ist aber nur der politische Raum und nicht Ihr Thema, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass das eine mehr dem Gerechtigkeitsgefühl entspricht und das andere wirklich die großen Beträge erbringt, um die es am Ende geht.
Meinen Sie denn, Frau Linnart, dass es wäre möglich, mit höheren Vermögenssteuern auch tatsächlich was zu erreichen, Substanz zu erreichen und dann dahin zu kommen, dass das Geld auch wirklich in Deutschland etwas verändern kann im Haushalt und so weiter?
Na, das kommt auf die Ausgestaltung der Vermögenssteuer an. Aber was ich gelernt habe, auch im Laufe meiner Forschung und insbesondere meiner Doktorarbeit, ist, wie sich die Narrative um Steuern und die Funktion, die man ihnen zuschreibt, auch verändert hat. Also in den letzten Jahrzehnten haben wir vor allem davon gesprochen, Steuern sind dafür da, um die Staatskasse zu füllen oder auch Länderkassen zu füllen. Erbschaft- und Schenkungssteuer ist ja zum Beispiel eine Ländersteuer. Man hat früher von Steuern ganz anders geredet. Man hat gesagt, das ist das wichtigste demokratische Instrument, um Gerechtigkeit zu etablieren, Demokratien zu stärken und Ungleichheit zu reduzieren. Das heißt, dass man sich Steuern, nach meinem Dafürhalten erachte ich das als durchaus sinnig, diesen Ansatz, nicht nur mal anschauen sollte in dem Sinne, was können wir dadurch finanzieren, sondern können wir es gerecht gestalten. Und aktuell ist es leider so, dass eine Mittelschichtsfamilie im Schnitt in Deutschland mehr Steuern und Abgaben zahlt, gemessen am Einkommen, als es Millionäre und Milliardäre tun, effektiv. Weil nämlich Menschen, die besonders vermögend, besonders reich sind, die beziehen ja keine Einkommen aus Lohnarbeit, sondern das oberste 1%, also knapp 900.000 Menschen, die sind ja sogenannte Privatiers. Das heißt, für die arbeiten in Anführungszeichen ihre Vermögen, die beziehen vor allem passive Einkommen. Die werden steuerlich begünstigt behandelt und vor allem werfen auch deren Vermögen laufend Renditen ab. Und diese Renditen sind hoch. Im Schnitt bei so Hochvermögenden sprechen wir von 7%.
Die werden aber auch besteuert, nur dass wir da...
Ja, aber sehr viel geringer. Also diese Steuersätze für sehr reiche Menschen, das hat sich das Netzwerk Steuergerechtigkeit mal im Falle von Susanne Klatten ganz genau angeguckt, weil man da besonders gut auch die Daten nachvollziehen kann.
Die reiche BMW-Erbin.
Genau, die reichste Frau Deutschlands, stimmt. Und da hat man festgestellt, dass ihre Steuern in den letzten 30 Jahren halbiert wurden und dass mittlerweile also ihr Steuersatz auf ihre Einkommen, die sie erzielt Jahr für Jahr, mittlerweile unter dem von Mittelschichtsfamilien liegt. Und das ist dann, finde ich, auch eine Frage der Gerechtigkeit. Ob wir jetzt am Ende durch eine Vermögenssteuer entsprechend mehr einnehmen werden, da würde ich sagen, in jedem Fall, dazu gibt es auch eine gute Studienlage. Und sehr spannend finde ich da vor allem auch die neueren Arbeiten, die ja noch aufzeigen, auch dass der Aufwand, die Vermögenssteuer zu erheben, nicht höher wäre oder vergleichbar wäre mit der von der Einkommensteuer. Also auch das ist ein Narrativ, was häufig angeführt wird. Und je nachdem, wie man es gestalten würde, würde man eben auch dann entsprechend große Einkommen erzielen. So, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir machen 1-2 Prozentpunkte, dann ist es natürlich weniger, als wenn wir sagen würden, zum Beispiel, wir wollen, keine Ahnung, die auch progressiv gestalten und wie in Spanien auf 3,5% hochgehen, zum Beispiel.
Du atmest also schwer, Christoph.
Ja, ich atme. Ich muss sozusagen die Eselsohren an die 2-3 Stellen machen, auf die ich nochmal zu sprechen kommen möchte. Also erstens, aber das mag an meinem Defizit liegen, ich habe Steuern noch nie so verstanden, wie Sie sie sozusagen von früher beschrieben haben, dass sie dazu da sein sollen, in erster Linie dazu da sein sollen, Ungerechtigkeit auszugleichen. Also schon der Zehnt der Bauern war nicht dazu da, Ungerechtigkeit auszugleichen. Das nur so in Klammern gesprochen.
Das ging mit der Weimarer Republik los.
Und 1919. Dann muss ich eine Also da ist einfach jetzt keine Waffengleichheit da. Ich kann jetzt nicht überprüfen, ob die Zahlen, die Sie für Frau Klatten, was sozusagen die Besteuerung ihres Vermögens oder ihrer Renditen anlangt, ob das so stimmt. Ich kann Ihnen leider deswegen nur kasuistisch was erzählen, nämlich im eigenen Fall. Ich war mal in der Situation, eine Firma oder 50% dieser Firma zu verkaufen und habe bis heute noch ein bisschen Tränen in den Augen über den Betrag, den ich dann als Steuern dafür abgedrückt habe. Ich finde eigentlich, ich habe seither einen Anspruch auf eine Straße in Berlin, die nach mir benannt ist, weil mutmaßlich der Asphaltbelag von diesem Geld dann bezahlt wurde. Also es ist ja auch nicht so, dass da nichts stattfinden würde, dass die Reichen einfach alles in Säcken nach Hause schleppen und die Armen geschröpft und besteuert werden. Das ist ein bisschen dieses Zerrbild, was ich da so ein bisschen raushöre bei Ihnen und weshalb ich auf Georg Büchner und diesen Klassenkampf da verwiesen habe.
Mhm. Ich stehe volle Kanne auf Georg Büchner.
Ich auch, also der Rat, absolut.
Also, ja, unbedingt. Kann ich nur empfehlen, jedes einzelne Stück von dem. Aber nee, es gibt diese sogenannte...
Bei Brecht hört es bei mir dann schon auf, muss ich sagen, sowohl stilistisch wie auch...
Ich mag Brecht richtig
okay,
gerne.
Okay, dann müssen wir nochmal einen eigenen Podcast dazu machen.
Sehr gerne. Ich habe jetzt jüngst nochmal das Leben des Galilei gelesen. Mhm. Da ging es nämlich total spannend auch um den Wandel vom ptolemäischen Sonnensystem rüber zum kopernikanischen System. Und das ist auch das, warum ich dieses Buch so feiere, weil ich das Gefühl habe, da sind wir auch gerade an dem Punkt in der Geschichte. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Wir haben diesen großen Paradigmenstreit. Und deswegen, das sollte ich auch in aller Transparenz sagen, dass man über das Steuern derart spricht, dass die mehr als nur diese Funktion erfüllen, dass Staatseinnahmen generiert werden, das ist natürlich Teil eines neuen Paradigmas, beziehungsweise eines alten, was eben verdrängt wurde von dem, was aktuell so der Mainstream ist. Ne? Also wir hatten das mal, dass wir über Steuern anders sprachen und jetzt sind wir gerade dabei, wieder diese Debatten neu zu entfachen und haben im progressiven Lager diejenigen, die eben auch den Steuern andere Funktionen beimessen.
Aber können wir da direkt drauf eingehen? Also auch in der Politik hatte ja die Vermögensbesteuerung mal einen anderen Stellenwert und also wenn man in Helmut Kohl Zeiten und so weiter guckt, oder?
Ja, und auch vorher, ich meine, es waren interessanterweise ja auch gerade unionsgeführte Regierungen, die beispielsweise die Vermögensteuer auch stark gemacht haben, die Vermögensabgabe im Lastenausgleichsgesetz von 1952, hatten wir ja mal eine Vermögensabgabe in Deutschland, die berief sich auf sage und schreibe 50%, wurde aber gestreckt über 30 Jahre hinweg, hat also funktioniert wie eine On-Top-Vermögensteuer. Das war auch unter der CDU. Also, ja.
Wenn dieser Raum, von dem wir sprechen, also der Nationale jetzt mal, wenn der sozusagen der Einzige auf der Welt wäre, dann würde ich ja sagen, jetzt mal unabhängig davon, ob ich das in der Radikalität teile, wie Sie es sagen oder nicht, würde ich ja sagen, okay, kann man mal machen. Aber das Kapital ist doch in dem Moment weg, wo Sie anfangen würden, Ihr Programm umzusetzen und dann haben Sie gar nichts.
Nee, ist leider nicht so. Was heißt leider? Ich streiche leider wieder ganz bewusst. Nee, und tut mir auch leid, also weil Sie gerade so gesagt haben, so ja, Sie haben jetzt nicht die Zahlen und Daten und Fakten, das ist halt mein Job, ne? Also ich werde dafür bezahlt, nerdig zu sein auf diesem Gebiet.
Auch es gibt ja aber auch andere, die gleichen Zahlen und Fakten haben und zu ganz anderen Bewertungen dann kommen. Insofern.
Nicht in Fragen, also wobei könnte durchaus sein, aber es gibt eben jetzt in Fragen der Vermögensbesteuerung ist Kapital ein scheues Reh. Mhm. Eine ganze Reihe von neueren Studien. Sie haben gerade Norwegen erwähnt. Norwegen hat ja die Vermögensteuer dann jetzt auch hochgeschraubt. Das war sehr erfolgreich. Spanien hat das auch sehr erfolgreich gemacht. Auch in den USA ist es von Staat zu Staat anders. Auch in Deutschland hatten wir sie mal. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Studien, die sich genau dieses Narrativ auch angeschaut haben und festgestellt haben, nee, ist nicht so. Zuletzt für diejenigen, die jetzt nicht nerdig in irgendwelche Working Paper von Journals gucken möchten, kann ich sehr empfehlen, einen Artikel, der erschien in der Zeit und der trug den Titel Milliardäre sterben eher, als dass sie auswandern. Und da wird nämlich die Studienlage auch nochmal schön zusammengefasst. Es ist ja auch so, dass auch Milliardäre Menschen sind, ne? Und die haben auch eine Muttersprache, eine Familie, ihr Fachwissen, sehr wichtig, gerade bei Menschen, die sehr vermögend sind. Die brauchen ja auch Expertise in ihrem Bereich. So, die ziehen nicht einfach mal so eben weg, weil hier ein paar Prozentpunkte draufgesetzt werden. Wir haben auch in Deutschland die Wegzugbesteuerung seit 1972. Das heißt auch dazu wieder, wenn Susanne Klatten wegziehen würde, müsste sie auf einen Schlag von heute auf gleich 6,5 Milliarden € auf den Tisch packen. Macht sie auch nicht mal so eben.
Ja, also es gibt einen wunderbaren Kollegen in Großbritannien, Goodhart heißt der Vorname fällt mir gerade nicht ein, der diesen wunderbaren Begriff, finde ich, dieses Begriffspaar geprägt hat, der der Anywheres und der Somewheres. Also es gibt Leute, die sind somewhere, die sind dort zu Hause und können da auch nicht weg aus diversen Gründen. Und die Anywheres, die können überall sein. Und ich glaube, dass die Gruppe, über die Sie sprechen, also Klatten und Co., die sind eher die Anywheres. Also so schwer tun die, würden die sich nicht damit tun, woanders Fuß zu fassen, im Unterschied zu den Somewheres. Also,
naja, das ist ja aber die Sache, wirklich die mit der Wegzugbesteuerung. Wenn so seine Klatten wegziehen würde, dann würde man fiktiv das Unternehmen, was sie jetzt gerade besitzt, bewerten. Und man würde einen Teil davon eben, sie müsste extrem viel auf den Tisch knallen. Das ist schon echt nicht, das sollte man nicht unterschätzen. Und in Norwegen zum Beispiel, da hatten wir das ja wirklich alles jüngst. Ne? Das ist ja gerade das mal ein Jahr her. Und es wurde ja auch groß durch die Medien getragen, das fand ich auch ein bisschen seltsam. So viele Menschen sind in die Schweiz ausgezogen und dabei handelt es sich um wenige Dutzend Menschen. Das war im Promillebereich von Millionären und Milliardären. Und was auch noch Norwegen gemacht hat, sie haben dann die Wegzugsteuer nach deutschem Vorbild nochmal nachgeschärft. In dem Sinne, dass, hey, ihr könnt ja gerne wegziehen, aber ihr habt euer Vermögen ja innerhalb unseres Wohlfahrtsstaates ja aufgebaut, was ja auch überhaupt euer Vermögen ermöglicht hat. Ne? Also ist ja nicht ohne Grund so, dass die meisten Millionäre und Milliardäre im globalen Norden in starken Industriestaaten, in starken Wohlfahrtsstaaten auch wirklich leben. Nämlich da, wo sie, gerade wenn man sehr reich ist, hat man ja vor allem Betriebsvermögen. Das heißt, da arbeiten viele Menschen im Betrieb und das sind gut ausgebildete Menschen, die also ein gutes Bildungssystem hatten, das in der Regel dann auch gratis ist, zumindest basic-mäßig, die eine gute Infrastruktur haben, ein gutes Gesundheitswesen. Die Dinge können von A nach B wunderbar transportiert und die Menschen auch mit ihren Einkommen können die Produkte auch kaufen. Und das, vieles davon ist ja auch steuerfinanziert. So, also Steuern, würde ich sagen, sind wirklich nicht unbedingt zu verteufeln, sondern auch da sagt man auch einfach gemäß des Leistungsfähigkeitsprinzips, auch sehr reiche Menschen sollten ihren fairen Anteil zahlen. Ich will die jetzt auch gar nicht irgendwie komplett schröpfen. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass dann Millionäre und Milliardäre nicht weniger zahlen als eine Mittelschichtsfamilie.
Ja, also Ihre These ganz klar, wissenschaftlich gestützt, es wäre sinnvoll, sich die Vermögenssteuer zum Beispiel anzugucken als ein Element. Es gibt ja Parteien in Deutschland, wir haben jetzt gerade einmal die CDU erwähnt, dass ich habe letztens auf Instagram so eine Texttafel gesehen, wo gesagt wurde, Helmut Kohl war eigentlich ein Linksradikaler, weil unter ihm eine sehr hohe Vermögensbesteuerung vorhanden war. Genau. Wir haben ja aber auch Parteien, die sich eigentlich genau für das einsetzen. Also die Linke macht gerade damit Konjunktur, egal welche Fragen den Abgeordneten gestellt werden. Sie kommen immer super schnell auf die Vermögenssteuer zum Beispiel oder auf die Besteuerung. Aber auch die SPD ist eine Partei, die sich eigentlich in ihrer Gründung so ein bisschen das dem Ganzen verschrieben hat. Aber kann sie das Versprechen ihrer Meinung nach dem politischen Handeln gerade überhaupt halten?
Die SPD im Alleingang wird gar nichts alleine gewuppt bekommen. Auf gar keinen Fall. Und das ist aber auch das Spannende. Ich habe auch mir die Parteiprogramme der letzten 100 Jahre der Parteien auch angesehen. Und auch die konservativen Parteien, auch die Union, selbst die FDP hat eins davon gesprochen, dass man die Vermögensteuer bräuchte. Also ich hoffe gerade sehr stark auf die internationale Debatte und auf diese Ebene. Wenn beispielsweise die G20-Staaten von einer Milliardärssteuer sprechen, die eingeführt werden sollte, dass das auch rüberschwappt nach Deutschland. Weil von diesen 20 Staaten 18 sich dafür eingesetzt haben, dass Milliardäre zumindest 2% zahlen sollten, Vermögenssteuer, dann kämen sie auf denselben Betrag wie eine Mittelschichtsfamilie. Ausgeschert sind nur Deutschland und die USA. USA brauchen wir nicht drüber reden, das wird dort nicht kommen. In Deutschland war das unter Christian Lindner undenkbar, aber jetzt eventuell könnte man langsam darüber sprechen. Und wenn aber eben die Union da nicht mitgeht, dann wird es auch schwierig für eine SPD.
Ja, aber man muss ja sagen, also wir reden jetzt darüber, die SPD kann es alleine nicht machen, aber es gab ja auch Phasen, so habe ich es zumindest in Erinnerung, war es nicht unter Finanzminister Per Steinbrück, wo dann zum Beispiel die Besteuerung von Kapitalertragssteuer gesenkt wurde. Also macht die SPD nicht eigentlich genau das? Also man muss es vielleicht einmal erklären, vielleicht können Sie es einmal erklären, was dieser Schritt war und was es dann am Ende auch bedeutet hat.
Ja, gerne. Die Steuerpolitik, wie wir sie in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, die war wirklich nach dieser Mainstream-Ökonomie und neoliberal gestaltet. Und da war die SPD auch entscheidend. Also es war zwar so, dass unter Kohl die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, aber Schröder hat sie auch nicht wieder eingesetzt. Und später unter Per Steinbrück wurden beispielsweise Kapitalerträge auch nicht mehr als Teil der Einkommen normal bewertet, sondern wurden flat gesetzt. Also nicht mehr progressiv besteuert wie alle anderen Einkommen, sondern plötzlich nur noch 25%, weil Per Steinbrück damals meinte, besser 25% von X als 42% von nix. Also das
Es gab übrigens noch einen in der Hinsicht und aus Ihrer Sicht schlimmeren Fall, und es war die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen. Da hätte ich jetzt damals keine Tränen dann in den Augen haben müssen, weil ich dann ungeschoren davon gekommen wäre. Das wurde Gott sei Dank, da bin ich bei Ihnen auch sehr schnell als riesiger Fehler gesehen, einer SPD-geführten Regierung. Das war aber nicht Steinbrück, sondern das war noch zu Hans Eichels Zeiten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich will Ihnen aber trotzdem ein bisschen Hoffnung nochmal machen. Ich habe es vorhin schon angetextet. Diese Koalition muss ja einen Kompromiss finden. Mhm. Und wenn die Union sagt, wir müssen da ran ans Bürgergeld und ich weiß nicht was, und ich glaube zu Recht.
Ich glaube nicht zu Recht, ja, das, aber wundert uns jetzt nicht.
Wundert uns nicht, genau. Zugleich hat die Union auch riesige Fehler gemacht, da nochmal mehr vom Gleichen auszuschütten, also Mütterrente und anderer Käse. Aber die werden einen Kompromiss finden müssen. Und wenn die Union sagt, hier geht es echt um viel, und die SPD sagt, können wir drüber reden, aber dann müssen wir auch über was anderes reden. Da, glaube ich, kommen die Themen aufs Tapet, von denen Sie sprechen. Nochmal, ich wiederhole mich jetzt ein Stück weit, was sozusagen die Erträge dann jeweils anlangt, wird das eine der größere Teil sein, also sozial, im Sozialen als dort Vermögen, Erbschaft. Aber es muss da was passieren, weil ich glaube, sonst kann die Union es nur alleine versuchen und dann ist sie bei einer Minderheitsregierung.
Ja, ich glaube tatsächlich, die Koalition wird einfach auch gezwungen sein, sich zum Beispiel mit Fragen der Erbschaftssteuer zu befassen, weil aktuell erwartet wird, dass das Bundesverfassungsgericht urteilen wird, zum vierten Mal seit Mitte der 90er Jahre, dass sie in Teilen nicht mit der Verfassung konform ist. Meine Sorge, die ich jetzt gerade habe, ist allerdings, weil ich einfach eine Narrativanalyse gemacht habe dazu, wie die Parteien in den letzten Jahren dazu standen, dass die Union, und auch Jens Spahn hat ja bereits angefangen davon zu reden, diese Richtung zu schielen, auf eine Flat Tax setzen wird. Also dass man am Ende sagen wird, gut, wir werden die Betriebsvermögen, die sind ja aktuell nahezu komplett ausgenommen von der Erbschaftssteuer, die nehmen wir wieder rein, wir streichen die Ausnahmen. Was wir aber machen werden, ist die Erbschaftssteuer komplett flat zu setzen. Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, was mal mit den Kapitalerträgen passiert ist, dass das auch bei der Erbschaftssteuer passieren wird. Und das wird nach meiner Einschätzung der Anfang vom Ende der Erbschaftssteuer sein, weil dann die Erbschaftssteuer extrem unbeliebt wird, weil dann Menschen, die kleine Erbschaften erhalten, plötzlich sehr viel mehr zahlen müssen und weil die reichsten Menschen plötzlich sehr viel weniger zahlen müssen, als sie noch vor 20, 30 Jahren zahlen mussten. Weil die Ungleichheit dadurch auch nicht gesenkt wird. Und es mag dann sein, dass man dann wieder ein bisschen mehr Mehreinnahmen generiert, aber grundsätzlich eben dieser Gerechtigkeitsaspekt der Steuern und vor allem auch der Aspekt der Ungleichheit, der würde nicht angegangen werden.
Ich würde gerne einmal fragen, was hat diese Ungleichheit, wie Sie sie bezeichnen, Auswirkungen auf unsere Gesellschaft? Also wir spüren eine, oder es ist eine stärkere Spaltung zu spüren, würde ich sagen. Es gibt gerade heftige Diskussionen, vor allen Dingen auch in anderen Ländern, aber auch bei uns spürt man das. Ist das Ihrer Meinung nach eine Auswirkung dieser Ungleichheit, die es in Deutschland gibt, was die Vermögen zum Beispiel angeht?
Ich glaube schon. Wir haben auch dazu wieder, sorry, aber ich stehe halt auf Studien.
Das ist vollkommen okay. Ist mir definitiv lieber, als wenn sozusagen Sie das nicht mit Fakten hinterlegen würden.
Es gibt dazu eine sehr breite Studienlage. Es wurde sich genau angeschaut, was eigentlich Ungleichheit für Effekte auf die Demokratie hat. Insofern, dass das Vertrauen in politische Institutionen zunehmend senkt. Insofern, dass auch die Menschen sich von den etablierten Parteien zunehmend abwenden, weil sie auch sagen, für mich wird hier keine vernünftige Politik gemacht. Die Menschen haben Abstiegsängste, sogenannte relative Abstiegsängste. Das heißt, sie haben Sorgen davor, dass es morgen schlechter wird als gestern. Und wir haben das nicht nur auf Deutschland betrachtet, analysiert. Also ich rede jetzt nicht von wir im Sinne von ich jetzt und andere Menschen, sondern in der Wissenschaft. Sondern es wurde sich auch angeguckt im Rahmen von ganz vielen Industriestaaten, 20 an der Zahl, seit 1970 bis 2016 hat man sich das angeschaut und festgestellt, die wachsende Ungleichheit hat vor allem dazu geführt, dass rechtsradikale Parteien mehr an Stimmenzuwachs gewonnen haben tatsächlich. Und das erachte ich als eine ganz, ganz große Bedrohung. Insofern ja, also die wachsende Ungleichheit höhlt die Demokratie aus. Insofern jetzt auf der Seite, das Vertrauen geht flöten, die Menschen wenden sich von etablierten Parteien ab. Die AfD wird immer stärker als Politikwissenschaftlerin. Und ja, ich bin Politikwissenschaftlerin, in erster Linie bin ich aber vor allem Demokratin. Und das ist mir noch wichtiger. Und ich habe Sorge vor einer starken AfD. Es ist aber auch so, dass wenn wir diese dieses Paradigma beibehalten, Neoliberalismus, dann sehen wir auch, dass das große Geld immer mehr an Einfluss gewinnt, also auch mit Blick auf die Gesetzgebung. Auch sehr, sehr, sehr bedenklich. Und der dritte Aspekt ist eben wirklich der, über den wir jetzt schon zu Anfang auch sprachen, die Erbengesellschaft. Also wenn man nicht, wir schaffen das ja bei Einkommensteuer, ne? Wunderbar. Wir haben die Einkommensteuer und die führt dazu, dass wir gegen die Einkommensungleichheit gegen steuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reduzieren die Einkommensungleichheit in Deutschland extrem. Bei einem Gini, das ist dieser bekannteste Ungleichheitsindex, der läuft von 0 bis 1 und 1 würde heißen, 1 hat alles, 0 heißt, alle haben gleich viel. Das heißt, Vorsteuern und Transferleistungen sind wir bei Einkommen bei 0,5 in der Mitte, vergleichbar mit Ländern wie Mexiko. Nachsteuern und Transferleistungen sind wir bei 0,3. Das heißt, allein durch Steuerpolitik reduzieren wir die Ungleichheit stark bei Fragen von Einkommen. Das machen wir aber nicht bei Vermögen. Und bei Vermögen spielen Erbschaften und Schenkungen eine immer größere Rolle. Das heißt, wir werden zunehmend zu einer Erbengesellschaft und der ist weniger und weniger auf die eigene Leistung und auf die Intelligenz und auf die Talente und was man so beiträgt zur Gesellschaft ankommt. Und das macht mir große Sorge, weil wir damit wieder in diesen Feudalismus halt reinrutschen.
Nun, um nach vorne zu gucken, also gerade antwortet ja zum Beispiel Teile der CDU damit, dass sie sich so ein bisschen den Positionen der AfD in Teilen angleichen. Das hat die Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Studie jetzt herausgebracht, dass das auf jeden Fall nicht dazu führt, dass die Situation besser wird im Umgang mit der AfD. Was würden Sie denn zum Beispiel jetzt der CDU, aber auch den anderen regierungstragenden Fraktionen der SPD zum Beispiel jetzt raten? Wie kann man die Stimmung kippen? Wie kann man die Ungleichheit beseitigen dann?
Naja, also wenn man sich jetzt anschaut, was hat in den letzten über 100 Jahren funktioniert, um die Ungleichheit zu reduzieren, dann ist die Antwort aus der Wissenschaft eindeutig, nämlich hohe und progressive Steuern auf Vermögen. Also da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Das war, natürlich gab es auch viele weitere Faktoren, die bedeutend waren, aber der entscheidende, das waren Steuern. Und das sagt nicht ich, sondern das sagen Menschen wie Moritz Schularik vom Institut in Kiel. Das ist jetzt nun wirklich kein verschriebener Linker. Das sagen auch führende Ökonomen in der ganzen Welt. Die entscheidenden wirklich Instrumente, die man in die Hand genommen hat und die Ungleichheit reduziert haben, waren Steuern. Und die müssen auf Vermögen erhoben werden.
Ich habe deswegen jetzt relativ lange für meine Verhältnisse nichts mehr gesagt, weil ich gar nicht viel hätte widersprechen können. Ich will nur einen zweiten Knopf noch machen an die Ungleichheit, über die Sie gesprochen haben, beziehungsweise die Folge, dass das der AfD oder anderen Populisten die Leute möglicherweise in die Arme treibt. Das tut natürlich auch die Ungleichheit, dass man als Transfergeldempfänger mindestens mal fast so gut dastehen kann wie als Arbeiterin oder Arbeiter oder Arbeitnehmerin oder Arbeiter. Das ist natürlich auch eine Ungleichheit, die leider den Populisten Tür und Tür öffnet. Und wenn,
wurde das nicht jetzt gerade wieder mit Zahlen widerlegt, nee, was auch
das
nachgerechnet wurde von der Hans-Böckler-Stiftung, weil es gab
aber
nicht
ja,
diese
gut,
Zahlen?
Dann können Sie die Böckler-Stiftung, wissen
ja, gut,
wir auch, wo sie steht und dann eine andere Stiftung. Also ich glaube, jetzt können wir uns hier nicht die Zahlen um die Ohren schlagen, aber ich wollte das nur ergänzen. Ja, ich glaube, dass
es
Sie recht haben.
Es lohnt sich immer, arbeiten zu gehen.
Ja, aber nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht.
Auch in finanzieller Hinsicht. Ich wäre volle Kanne bei Ihnen, wenn wir sagen würden, naja gut, dann müssen halt auch die Löhne höher geschraubt werden. Das wäre super.
Ich war von Anfang an ein großer Befürworter des Mindestlohns, den es inzwischen Gott sei Dank gibt, weil ich immer gesagt habe, allein die Arbeitszeit, eine Stunde, ist schon einen gewissen Betrag X wert, wenn ich ihn zur Verfügung stelle. Völlig unabhängig davon, welche Qualität oder welche, wie soll ich sagen, welche Skills ich mitbringen muss, welche Fähigkeiten für eine Arbeit. Deswegen war ich immer auch, da sind wir gar nicht auseinander, für den Mindestlohn.
Das finde ich super. Auch vor allem, wenn man sich halt anschaut, es bräuchte ja eigentlich einen Mindestlohn, sodass, wenn man das ganze Leben lang arbeitet, nicht am Ende dann zum Lebensabend hin in Armut lebt. Und wir haben ja aktuell keinen armutsfesten Mindestlohn. Das ist schon bitter. Also wir haben ja auch Menschen im Bürgergeld, die wirklich aufstocken müssen. Und das sind nicht nur Leute, die dann Teilzeit arbeiten, sondern auch durchaus in Teilen Menschen, wo einfach dann der Lohn nicht reicht. Das ist schon echt bitter.
Aber wir kommen so langsam zum Ende. Eine kleine Abschlussfrage an Sie, Frau Niadas. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das in die Richtung geht, wie Sie es sich vorstellen?
Ich bin volle Kanne Optimistin. Nur so macht das übrigens auch Spaß. Aber nein, ganz ehrlich gesprochen, ich habe ja mir die Historie angeschaut. Also was ist eigentlich passiert in den letzten 100 Jahren? Und es war das reinste Ping-Pong-Spiel. Ja, also mal war dann die Ungleichheit größer, dann wieder kleiner, dann waren die Steuern höher, dann waren sie wieder niedriger. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir auch wirklich, deswegen hatten wir auch gerade darüber gesprochen, diesen Paradigmenstreit auch gerade haben und wir einen Wandel brauchen, weil die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft sind gigantisch groß. Wir brauchen zig Milliarden an Investitionen in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Bildung und so weiter. Irgendwo muss das Geld herkommen. Das heißt, wir werden auch nicht drum herum kommen, auch über Steuerpolitik zu sprechen und auch Vermögende eben dann doch auch mehr an die Kassen dann auch nicht nur zu bitten, sondern über die Steuerpolitik, über eine gerechte Steuerpolitik zu zitieren. Von daher, auch auf internationaler Ebene tut sich viel. Die G20-Staaten sind ja für eine Milliardärssteuer und auch zivilgesellschaftlich tut sich aktuell viel. Also es gibt mittlerweile eine Allianz, Vermögen besteuern jetzt, von Organisationen und Vereinen. Das sind mittlerweile mehr als 30 an der Zahl. Da ist auch Ungleichheit.info, was ich auch mitgegründet habe, auch Teil davon. Das heißt, vor, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren gab es noch diese Allianzen auch nicht und auch viele Organisationen nicht, die sich eben für diese Fragen, die ja durchaus nicht unbedingt sexy daherkommen, so, wer redet schon gerne über Steuern?
Schwieriges Thema.
Genau, aber es tut sich da auf jeden Fall vieles in der Debatte. Von daher bin ich da durchaus optimistisch gestimmt.
Okay. Frau Linatas, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns in den Podcast zu kommen. Das war sehr aufschlussreich und nett. Danke sehr.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Christoph, dir natürlich auch danke.
Ja, ich danke auch euch beiden, Ihnen beiden. Ich fand das sehr belebend.
Und vielen Dank auch an Nicolas Lindgen für die Produktion und Ihnen da draußen fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Auf diesen Plattformen können Sie die Folgen auch herunterladen und ohne Internet unterwegs anhören. Wenn Sie noch eine Anmerkung oder Fragen haben, dann schicken Sie uns am besten eine Sprachnachricht oder eine E-Mail an podcasts@t-online.de. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.